Hallo, hier spricht Hajo Danke. Schön, dass du jetzt da bist. Hier gibt es Geschichten, Hörgeschichten. Das Ganze ist ein Experiment direkt aus dem Pott, dem Ruhrpott. Hier gibt's das Leben, mal rasselnd düster und mal zum Lachen, aber immer direkt von mir. Hajo Danke. Ohren auf, es geht los. Es gab eine Zeit, da war die Wildnis direkt vor unserer Haustür Gelsenkirchen-Hassel, Ende der 70er. Wir saßen im alten Opel meines Vaters, die Fenster fest hochgekurbelt, während draußen die Könige der Wüste über den Asphalt schlichen, der Löwenpark. Für uns Kinder war es wie eine Reise nach Afrika, nur mit dem Förderturm am Horizont. Aber mein Blick wanderte immer zu dem hohen Stacheldrahtzaun hinter dem Schloss des Grafen von Westendorf, wo die Kiefern so dicht standen, dass kein Sonnenlicht den Boden berührte. Die Leute erzählten sich, dass der Graf dort Tiere hielt, die zu gefährlich für die normale Safari waren. Die weiße Bestie nannten sie es. Ich erinnere mich an einen Tag im August 1977. Die Hitze stand über dem Park und die Löwen lagen faul im Schatten. Doch als wir am Zaun des Grafen vorbeifuhren, sah ich es, ein weißer Blitz zwischen den Stämmen, ein paar Augen, so hell wie der Vollmond, starrte direkt in unser Auto. Mein Vater gab Gas, seine Knöchel am Lenkrad wurden weiß, wir sprechen nicht darüber, Hajo, sagte er nur. Jahre später wurde der Park dicht gemacht. Die Löwen kamen in Zoos, die Karussells wurden abgebaut und die Natur holte sich das Land zurück. Aber das Schloss des Grafen von Westen blieb stehen, ein stummer Wächter über einem Wald, der sein größtes Geheimnis nie preisgegeben hat. Heute Morgen stand ich am Schlossgraben, das Wasser war trüb und dunkel, im Schlamm am Ufer glänzte etwas Metallisches. Ich bückte mich und zog eine alte, verrostete Eintrittskarte aus dem Dreck. Auf der Rückseite, mit verblichener Tinte geschrieben, stand ein einziger Satz. Er ist immer noch hungrig gezeichnet, Graf von Westen. In diesem Moment hörte ich es wieder ein tiefes, vibrierendes Grollen, das nicht aus der Kehle eines normalen Löwen kommen konnte. Es kam direkt aus dem dichten Unterholz hinter dem Schloss. Die Safari ist noch lange nicht zu Ende.
Roberto Baggio führte Italien 1994 fast im Alleingang ins WM-Finale. Und dann kam ausgerechnet im Endspiel, im entscheidenden Elfmeterschießen, dieser eine Moment. Der lange Anlauf und der Ball hoch über das brasilianische Tor, der die Seleção zum Weltmeister machte. Aber Roberto Baggio wurde trotzdem nicht zu Italiens Sündenbock, sondern blieb der Held. Warum ausgerechnet sein größter Schmerz ihn zur WM-Legende machte, jetzt bei den 100 Fußballlegenden der Sonderstaffel, die WM-Legenden, überall, wo es Podcasts gibt.
Ich saß in meiner kleinen Werkstatt in Herten und starrte auf das Stück Papier, das vor mir auf dem Tisch lag. Es war fast ein Wunder, dass die Eintrittskarte, die Jahrzehnte im Schlamm des Schlossgrabens überdauert hatte. Das Logo des Löwenparks, ein stilisierter Löwenkopf vor zwei gekreuzten Palmen, war noch schemenhaft zu erkennen. Aber es war die Rückseite, die mich nicht mehr losließ. Die Handschrift des Grafen von Westen war fein, fast wie ein Spinnennetz, aber mit einem Druck geschrieben, der das Papier fast durchstoßen hatte. Er ist immer noch hungrig. In Gelsenkirchen-Hassel erzählte man sich früher viele Märchen über den Grafen. Er galt als ein Mann, der den Kontakt zur modernen Welt mied. Während die Zechen rauchten und die Kumpel unter Tage schufteten, soll er in den tiefen Kellern seines Schlosses versucht haben, die Natur nach seinen eigenen Regeln zu formen. Es hieß, Er habe eine alte Familienlegende wiederbelebt. Die Legende vom weißen Wächter, einem Tier, das kein Fleisch frisst, sondern sich von der Angst der Menschen nährt. Ich erinnerte mich an die alten Kumpel von der Zeche Westerhult. Wenn die nach der Schicht ihr Bier tranken, sprachen sie manchmal über die Nachtschichten. Sie sagten, wenn der Wind aus Richtung des Schlossparks kam, hörte man kein Brüllen, man hörte ein Lachen. Ein hohes, kicherndes Geräusch, das durch die Mark und Pfennig ging. Wir hielten das damals für Seemannsgarn, für Märchen, die man sich erzählt, um die Dunkelheit weniger leer erscheinen zu lassen. Doch während ich da saß, fielen mir die Berichte aus der Lokalzeitung von 1989 wieder ein, kurz bevor der Park endgültig die Tore schloss, gab es diesen einen Vorfall, der nie ganz geklärt wurde. Ein Tierpfleger wurde vermisst, man fand nur sein Dienstfahrzeug mitten im Gehege der Löwen. Die Türen waren von außen verriegelt, die Scheiben unversehrt. Aber der Mann war weg, spurlos. Die Polizei suchte tagelang, aber der Graf von Westen verweigerte den Zutritt zum privaten Teil des Waldes. Ich nahm eine Lupe und betrachtete die Eintrittskarte. Genauer unter dem Namen des Grafen war eine kleine Zahl eingraviert, die ich vorher übersehen hatte. 999. Das war kein Datum. Das war eine Koordinate. Plötzlich flackerte das Licht in meiner Werkstatt. Ein kalter Luftzug strich mir über den Nacken, obwohl alle Fenster fest verschlossen waren. Und dann roch ich es wieder. Diesen Geruch nach feuchtem Fell und altem, modrigem Laub. Es war derselbe Geruch, der damals aus dem Wagen meines Vaters nicht mehr rausgehen wollte, nachdem wir am Zaun des Grafen vorbeigefahren waren. Ich wusste, dass ich nicht einfach nur eine Geschichte erzähle. Ich wusste, dass das Märchen von der weißen Bestie gerade dabei war, Realität zu werden. Irgendetwas war damals im Park zurückgeblieben. Etwas, das nicht in einen Käfig passte. Und es hatte 40 Jahre lang gewartet. Ich schnappte mir meine Jacke und meine stärkste Lampe. Es war Zeit, den Grafen von Westen noch einmal zu besuchen. Nicht den Mann, denn der war längst unter der Erde. Aber sein Schloss hatte Ohren. Und ich hatte das Gefühl, dass es bereits auf mich wartete. Ich parkte meinen Wagen auf dem Parkplatz des Schlosses. Es war ein grauer Nachmittag und der Nebel kroch langsam über die Wassergräben. Das Schloss des Grafen von Westen lag da wie ein schlafender Riese. Früher war es die Residenz einer Adelsfamilie, heute diente es als Hotel und Restaurant. Aber wer genau hinsah, merkte, dass der Graf immer noch seine Hand über alles hielt. Der Wald, der sich kilometerweit hinter dem Gebäude erstreckte, der Schlosspark und die alten, ehrwürdigen Bäume, alles gehörte ihm. Ich betrat das Restaurant. Der Raum war hoch, mit dunklen Holztafeln und schweren, samtigen Vorhängen. Es roch nach altem Geld, feinem Porzellan und einer Prise Exotik. Es hieß, der Chefkoch hier sei eine Legende, ein Mann, der früher für den Präsidenten von China gekocht habe und dessen Rezepte so geheim waren wie die Pläne einer neuen Atombombe. Aber ich war nicht wegen des Essens hier. Ich suchte einen bestimmten Tisch im hinteren Teil, dort, wo die Fenster den Blick auf den Wald freigaben. An diesem Tisch soll der Graf früher gesessen und seine Geschäfte abgewickelt haben. Ich setzte mich und bestellte nur einen Kaffee. Der Kellner, ein älterer Mann mit einem Gesicht, das aussah, als hätte es zu viele Geheimnisse gehört, brachte mir die Tasse und legte eine kleine silberne Schale mit einem Glückskeks daneben. Ich brach den Keks auf und zog den kleinen Zettel heraus, aber anstelle eines Glücksspruchs stand dort ein einziger Satz in der feinen Handschrift des Grafen. Was wir begraben, bleibt im Wald. Mein Herz begann schneller zu schlagen. Woher wusste er, dass ich hier war? Hatte er die Eintrittskarte im Schlamm platziert? Ich verließ das Restaurant und ging in den angrenzenden Schlosspark. Der Weg war gesäumt von alten Eichen und Buchen. Es war ein Ort der Ruhe, aber heute fühlte sich diese Ruhe falsch an, als ich tiefer in den Wald vordrang. Bemerkte ich die kleinen bronzenen Plaketten an den Wurzeln der Bäume. Es war ein Urnenfriedhof. Der Graf hatte seinen Wald in eine Grabstätte verwandelt. Die Asche der Toten düngte die Bäume und die Seelen der Verstorbenen wurden Teil der Natur. Man sagte, wenn man an einem bestimmten Baum sein Ohr an die Rinde legte, hörte man das Flüstern der Toten. Sie sprachen nicht über das Jenseits, sondern über die Geheimnisse, die sie mit ins Grab genommen hatten. Geheimnisse, die der Graf von Westen bewachte. Ich blieb vor einer besonders mächtigen Eiche stehen. Am Stamm war eine Plakette angebracht, die keine Jahreszahl trug, nur einen Namen, der Weiße Wächter. In diesem Moment hörte ich es wieder, ein tiefes, vibrierendes Grollen, das aus der Ferne kam. Es war kein Löwe, es war kein Wind, es war das Gebrüll des Grafen von Westen, das durch die Bäume hallte. Eine Warnung, dass ich eine Grenze überschritten hatte. Ich stand da vor der mächtigen Eiche mit der Plakette, der Weiße Wächter. Die Abenddämmerung senkte sich über den Wald und die Schatten der Bäume wurden länger. Der Wind frischte auf und ließ die Blätter der Eiche wie ein Wispern klingen. Es war ein Ort der Ruhe, aber heute fühlte sich diese Ruhe falsch an. Plötzlich flackerte das Licht meiner Taschenlampe. Ein kalter Luftzug strich mir über den Nacken, obwohl die Luft eigentlich still war. Und dann roch ich es wieder. Diesen Geruch nach feuchtem Fell und altem, modrigem Laub. Es war derselbe Geruch, der damals aus dem Wagen meines Vaters nicht mehr rausgehen wollte, nachdem wir am Zaun des Grafen vorbeigefahren waren. Ich sah mich um, überall an den Bäumen waren bronzene Plaketten angebracht, die die Namen der Verstorbenen trugen. Es war ein Urnenfriedhof. Der Graf hatte seinen Wald in eine Grabstätte verwandelt. Die Asche der Toten düngte die Bäume und die Seelen der Verstorbenen wurden Teil der Natur. Man sagte, wenn man an einem bestimmten Baum sein Ohr an die Rinde legte, hörte man das Flüstern der Toten. Sie sprachen nicht über das Jenseits, sondern über die Geheimnisse, die sie mit ins Grab genommen hatten. Geheimnisse, die der Graf von Westen bewachte. Ich sah nach oben, da war ein alter Wartungsschacht. Die Sprossen waren verrostet und halb weggebrochen. Es war meine einzige Chance. Ich sprang, klammerte mich an das kalte Eisen und zog mich hoch, während unter mir das Wasser mit einer gewaltigen Welle durch den Tunnel schoss. Ich war nicht in der Kanalisation. Ich war direkt unter dem Standesamt der Stadt. Und durch das Belüftungsgitter hörte ich Stimmen, menschliche Stimmen. Aber sie sprachen in einer Sprache, die nicht von dieser Welt war. Ich sah, wie ein langer, hakenförmiger Stab durch das Gitter geschoben wurde. Ich musste weg. Aber als ich mich umdrehte, um den Weg zurück in den Schacht zu nehmen, sah ich, dass die kleinen Krokodile die Wand verlassen hatten. Sie bildeten eine lebende Barriere zwischen mir und der Freiheit. Ihre gelben Augen fixierten mich. Ich riss die kleine Knochenfigur aus meiner Tasche, den Ouroboros, das Krokodil, das sich in den Schwanz beißt. Die Figur war mehr als ein Souvenir, sie war ein Passierschein in diesem lebendigen Albtraum. Ich stopfte das Notizbuch in meine Jacke und rannte los, ich war nicht mehr nur ein Zeuge. Ich hatte jetzt die Beweise für die größte Verschwörung, die Gelsenkirchen je gesehen hatte. Manni war nicht weggelaufen, er war geblieben, um diese Stadt vor den Echsen in Menschengestalt zu schützen. Mr. Singh lachte leise und senkte die Waffe ein Stück, als fühlte er sich seiner Sache absolut sicher. Dein Freund war zäh, Hayo. Sein Körper hat die Wandlung angenommen, aber sein Geist war zu menschlich. Er ist jetzt perfekt, ein Wesen ohne Reue, ein Wächter, der niemals schläft, und du wirst ihm Gesellschaft leisten. Wir brauchen neues Material für das nächste Ritual. Er ist wach! Schrie einer der Männer panisch, Manni! Er bricht aus dem Gehorsam aus! Hayo! Dröhnt es plötzlich in meinem Kopf. Es war keine Stimme. Es war ein Gefühl von Schmerz und alter Verbundenheit. Geh jetzt! Manni starrte mich an. In diesem einen Moment sah ich wieder den Jungen aus der Altstadt, mit dem ich früher am Kiosk gestanden hatte. Er opferte sich, um den Kult mit sich in die Tiefe zu ziehen. Lauf, pulsierte es in meinem Verstand. Vielleicht ist die Rechnung doch noch nicht ganz beglichen. Vielleicht wartet da unten immer noch jemand darauf, dass die Tür zum Haus Delhi wieder geöffnet wird. Aber solange ich hier stehe und diese Geschichte erzähle, bleibt der Riegel vor. Glück auf, Manni, flüsterte ich in die Dunkelheit. Die Schicht ist jetzt wirklich zu Ende. Ich watete durch den Schlamm, tiefer in das Labyrinth hinein. Überall an den Abzweigungen sah ich Markierungen, rote Kreuze und kleine, stilisierte Krokodile, die in den Stein geritzt waren. Die Kanalisation unter Gelsenkirchen war kein Abwassersystem mehr. Es war ein Tempel, ein Nest. Von links hörte ich ein Scharren, hunderte von kleinen Krallen auf Stein. Ich leuchtete in den Gang und sah sie. Dutzende kleine Augenpaare. Der Nachwuchs Mr. Singh hatte nicht nur einen Wächter erschaffen, er hatte eine Armee gezüchtet. Ich war nicht mehr in der Kanalisation, ich war direkt unter dem Standesamt der Stadt, und durch das Belüftungsgitter hörte ich Stimmen, menschliche Stimmen, aber sie sprachen in einer Sprache, die nicht von dieser Welt war. Sie standen im Kreis, in der Mitte des Raumes, dort, wo eigentlich die Akten des Gelsenkirchener Standesamtes lagern sollten, klaffte ein Loch im Boden, ein steinerner Opfertisch war darüber errichtet worden, und darauf lag etwas, das im grünen Licht glänzte wie flüssiges Gold. Wir rufen die Wächter, murmelte die Gruppe im Chor, ihre Stimmen klangen hohl, als hätten sie keine Lungen mehr, sondern nur noch Hohlräume in der Brust. Wir füttern das Schweigen, damit die Stadt gedeiht. Ich sah, wie ein langer, hakenförmiger Stab durch das Gitter geschoben wurde. Ich musste weg. Aber als ich mich umdrehte, um den Weg zurück in den Schacht zu nehmen, sah ich, dass die kleinen Krokodile die Wand verlassen hatten. Sie bildeten eine lebende Barriere zwischen mir und der Freiheit. Ihre gelben Augen fixierten mich. Ich riss die kleine Knochenfigur aus meiner Tasche, den Ouroboros, das Krokodil, das sich in den Schwanz beißt. Die Figur war mehr als ein Souvenir. Sie war ein Passierschein in diesem lebendigen Albtraum. Ich stürzte an ihnen vorbei, tiefer in den Versorgungsraum unter dem Standesamt. Überall stapelten sich hier alte Aktenkoffer und staubige Kartons, die seit Jahrzehnten niemand mehr angerührt hatte. Es war eine Menükarte, aber nicht die normale Karte vom Haus Delhi. Es war die Spezialkarte für den 14. November 1984. Unter den Gerichten standen handschriftliche Notizen. Ich las Namen von Beamten, von Polizisten, von Geschäftsleuten, und hinter jedem Namen stand eine Summe und ein Wort. Gekauft. Direkt daneben hing ein alter, karierter Parker an einem Haken. Er war zerfetzt und mit Schlamm verkrustet, aber am Ärmel erkannte ich den Aufnäher vom Schalke Fanclub, den Manni so stolz getragen hatte. Ich griff in die Tasche des Parkers. Meine Finger schlossen sich um ein kleines Notizbuch. Ich stopfte das Notizbuch in meine Jacke und rannte los. Ich war nicht mehr nur ein Zeuge. Ich hatte jetzt die Beweise für die größte Verschwörung, die Gelsenkirchen je gesehen hatte. Manni war nicht weggelaufen. Er war geblieben, um diese Stadt vor den Echsen in Menschengestalt zu schützen. Da ist er!
schrie eine Stimme, lass die nicht entkommen, er hat die Karte.
Mr. Singh lachte leise und senkte die Waffe ein Stück, als fühlt er sich seiner Sache absolut sicher. Dein Freund war zäh, Hayo, sein Körper hat die Wandlung angenommen, aber sein Geist war zu menschlich. Er ist jetzt perfekt. Ein Wesen ohne Reue, ein Wächter, der niemals schläft. Und du wirst ihm Gesellschaft leisten. Wir brauchen neues Material für das nächste Ritual. Er ist wach.
Schrie einer der Männer panisch, Manni. Er bricht aus dem Gehorsam aus. Hayo! Dröhnt es plötzlich in meinem Kopf.
Es war keine Stimme, es war ein Gefühl von Schmerz und alter Verbundenheit. Geh
jetzt! Lauf!
Pulsiert es in meinem Verstand. Vielleicht ist die Rechnung doch noch nicht ganz beglichen. Vielleicht wartet da unten immer noch jemand darauf, dass die Tür zum Haus Delhi wieder geöffnet wird. Aber solange ich hier stehe und diese Geschichte erzähle, bleibt der Riegel vor. Glück auf, Manni, flüstert dich in die Dunkelheit. Die Schicht ist jetzt wirklich zu Ende. Ich stand da vor der mächtigen Eiche mit der Plakette, der weiße Wächter. Die Abenddämmerung senkte sich über den Wald und die Schatten der Bäume wurden länger. Der Wind frischte auf und ließ die Blätter der Eiche wie ein Wispern klingen. Es war ein Ort der Ruhe, aber heute fühlte sich diese Ruhe falsch an. Plötzlich flackerte das Licht meiner Taschenlampe. Ein kalter Luftzug strich mir über den Nacken, obwohl die Luft eigentlich still war. Und dann roch ich es wieder. Diesen Geruch nach feuchtem Fell und altem, modrigem Laub. Es war derselbe Geruch, der damals aus dem Wagen meines Vaters nicht mehr rausgehen wollte, nachdem wir am Zaun des Grafen vorbeigefahren waren. Ich sah mich um, überall an den Bäumen waren bronzene Plaketten angebracht, die Namen der Verstorbenen trugen. Es war ein Urnenfriedhof. Der Graf hatte seinen Wald in eine Grabstätte verwandelt. Die Asche der Toten düngte die Bäume und die Seelen der Verstorbenen wurden Teil der Natur. Ich sah nach oben. Da war ein alter Wartungsschacht. Die Sprossen waren verrostet und halb weggebrochen. Es war meine einzige Chance. Ich sprang, klammerte mich an das kalte Eisen und zog mich hoch, während unter mir das Wasser mit einer gewaltigen Welle durch den Tunnel schoss. Ich sah, wie ein langer, hakenförmiger Stab durch das Gitter geschoben wurde. Ich musste weg. Aber als ich mich umdrehte, um den Weg zurück in den Schacht zu nehmen, sah ich, dass die kleinen Krokodile die Wand verlassen hatten. Sie bildeten eine lebende Barriere zwischen mir und der Freiheit. Ihre gelben Augen fixierten mich. Ich stürzte an ihnen vorbei, tiefer in den Versorgungsraum unter dem Standesamt. Überall stapelten sich hier alte Aktenkoffer und staubige Kartons, die seit Jahrzehnten niemand mehr angerührt hatte. Ich suchte nach einem Ausgang, aber mein Lichtstrahl blieb an etwas hängen, das an einer hölzernen Pinnwand direkt neben einem Stapel vergilbter Geburtsurkunden hing. Unter den Gerichten standen handschriftliche Notizen. Ich las Namen von Beamten, von Polizisten, von Geschäftsleuten. Und hinter jedem Namen stand eine Summe und ein Wort. Gekauft. Mr. Singh hatte sie alle in der Tasche gehabt. Das Restaurant war die Zentrale einer Erpresserbande, die mit den Geheimnissen der Stadt handelte. Und wer nicht zahlte, landete im Becken. Direkt daneben hing ein alter, karierter Parker an einem Haken. Er war zerfetzt und mit Schlamm verkrustet, aber am Ärmel erkannte ich den Aufnäher vom Schalke-Fanclub, den Manni so stolz getragen hatte. Ich griff in die Tasche des Parkers. Meine Finger schlossen sich um ein kleines Notizbuch. Ich stopfte das Notizbuch in meine Jacke und rannte los. Ich war nicht mehr nur ein Zeuge. Ich hatte jetzt die Beweise für die größte Verschwörung, die Gelsenkirchen je gesehen hatte. Money war nicht weggelaufen, er war geblieben, um diese Stadt vor den Echsen in Menschengestalt zu schützen. Ich stürmte durch eine schwere Stahltür am Ende des Raumes und fand mich in einem Treppenhaus wieder, das steil nach oben führte. Doch als ich die erste Stufe betrat, spürte ich den kalten Lauf einer Waffe an meinem Hinterkopf. Händchen hoch, Mr. Danke, flüsterte die Stimme von Mr. Singh. Die Rechnung für heute Abend ist noch nicht beglichen. Zwei gelbe Augen fixierten mich und dann geschah etwas, das meinen Verstand fast zerriss. Die Kreatur öffnete das Maul und anstatt zu fauchen, kam ein heiseres, krächzendes Geräusch heraus, das wie mein Name klang. Ich starrte in die Augen der Bestie und sah darin einen Funken von purem Entsetzen, einen Funken, den ich vor 40 Jahren schon einmal gesehen hatte, in den Augen meines besten Freundes, kurz bevor er hinter dem roten Perlenvorhang verschwand. Ich stand da, vor der mächtigen Eiche mit der Plakette, der weiße Wächter. Die Abenddämmerung senkte sich über den Wald und die Schatten der Bäume wurden länger. Der Wind frischte auf und ließ die Blätter der Eiche wie ein Wispern klingen. Es war ein Ort der Ruhe, aber heute fühlte sich diese Ruhe falsch an. Plötzlich flackerte das Licht meiner Taschenlampe. Ein kalter Luftzug strich mir über den Nacken, obwohl die Luft eigentlich still war. Und dann roch ich es wieder. Diesen Geruch nach feuchtem Fell und altem, modrigem Laub. Es war derselbe Geruch, der damals aus dem Wagen meines Vaters nicht mehr rausgehen wollte, nachdem wir am Zaun des Grafen vorbeigefahren waren. Ich sah mich um, überall an den Bäumen waren bronzene Plaketten angebracht, die die Namen der Verstorbenen trugen. Es war ein Urnenfriedhof. Der Graf hatte seinen Wald in eine Grabstätte verwandelt. Die Asche der Toten düngte die Bäume und die Seelen der Verstorbenen wurden Teil der Natur. Man sagte, wenn man an einem bestimmten Baum sein Ohr an die Rinde legte, hörte man das Flüstern der Toten. Sie sprachen nicht über das Jenseits, sondern über die Geheimnisse, die sie mit ins Grab genommen hatten, Geheimnisse, die der Graf von Westen bewachte. Ich sah nach oben. Da war ein alter Wartungsschacht. Die Sprossen waren verrostet und halb weggebrochen. Es war meine einzige Chance. Ich sprang, klammerte mich an das kalte Eisen und zog mich hoch, während unter mir das Wasser mit einer gewaltigen Welle durch den Tunnel schoss. Ich war nicht in der Kanalisation. Ich war direkt unter dem Standesamt der Stadt und durch das Belüftungsgitter hörte ich Stimmen, menschliche Stimmen, aber sie sprachen in einer Sprache, die nicht von dieser Welt war. Sie standen im Kreis, in der Mitte des Raumes, dort, wo eigentlich die Akten des Gelsenkirchener Standesamtes lagern sollten, klaffte ein Loch im Boden. Ein steinerner Opfertisch war darüber errichtet worden und darauf lag etwas, das im grünen Licht glänzte wie flüssiges Gold. Wir rufen die Wächter, murmelte die Gruppe im Chor. Ihre Stimmen klangen hohl, als hätten sie keine Lungen mehr, sondern nur noch Hohlräume in der Brust. Wir füttern das Schweigen, damit die Stadt gedeiht. Ich sah, wie ein langer, hakenförmiger Stab durch das Gitter geschoben wurde. Ich musste weg, aber als ich mich umdrehte, um den Weg zurück in den Schacht zu nehmen, sah ich, dass die kleinen Krokodile die Wand verlassen hatten. Sie bildeten eine lebende Barriere zwischen mir und der Freiheit. Ihre gelben Augen fixierten mich. Ich riss die kleine Knochenfigur aus meiner Tasche. Den Ouroboros, das Krokodil, das sich in den Schwanz beißt. Die Figur war mehr als ein Souvenir. Sie war ein Passierschein in diesem lebendigen Albtraum. Ich stürzte an ihnen vorbei, tiefer in den Versorgungsraum unter dem Standesamt. Überall stapelten sich hier alte Aktenkoffer und staubige Kartons, die seit Jahrzehnten niemand mehr angerührt hatte. Ich suchte nach einem Ausgang, aber mein Lichtstrahl blieb an etwas hängen, das an einer hölzernen Pinnwand direkt neben einem Stapel vergilbter Geburtsurkunden hing. Es war eine Menükarte, aber nicht die normale Karte vom Haus Delhi. Es war die Spezialkarte für den 14. November 1984. Unter den Gerichten standen handschriftliche Notizen. Ich las Namen von Beamten, von Polizisten, von Geschäftsleuten. Und hinter jedem Namen stand eine Summe und ein Wort. Gekauft. Direkt daneben hing ein alter, karierter Parker an einem Haken. Er war zerfetzt und mit Schlamm verkrustet, aber am Ärmel erkannte ich den Aufnäher vom Schalke-Fanclub, den Manni so stolz getragen hat. Ich griff in die Tasche des Parkers, meine Finger schlossen sich um ein kleines Notizbuch. Ich stopfte das Notizbuch in meine Jacke und rannte los, ich war nicht mehr nur ein Zeuge. Ich hatte jetzt die Beweise für die größte Verschwörung, die Gelsenkirchen je gesehen hatte. Manni war nicht weggelaufen. Er war geblieben, um diese Stadt vor den Echsen in Menschengestalt zu schützen. Mr. Singh lachte leise und senkte die Waffe ein Stück, als fühlte er sich seiner Sache absolut sicher. Dein Freund war zäh, Hayo. Sein Körper hat die Wandlungen genommen, aber sein Geist war zu menschlich. Er ist jetzt perfekt, ein Wesen ohne Reue, ein Wächter, der niemals schläft. Und du wirst ihm Gesellschaft leisten. Wir brauchen neues Material für das nächste Ritual.
Er ist wach, schrie einer der Männer panisch, Manni. Er bricht aus dem Gehorsam aus. Heio, dröhnt es plötzlich in meinem Kopf.
Es war keine Stimme, es war ein Gefühl von Schmerz und alter Verbundenheit. Geh. Jetzt. Manni starrte mich an. In diesem einen Moment sah ich wieder den Jungen aus der Altstadt, mit dem ich früher am Kiosk gestanden hatte. Er hielt die Wassermassen für einen Sekundenbruchteil zurück, stemmte seinen massiven Körper gegen den Einsturz der Tunnelwand, um mir eine Gasse freizuhalten. Lauf, pulsierte es in meinem Kopf. Ich rannte, meine Lungen brannten in der kalten Nachtluft von Gelsenkirchen-Hassel und jeder Atemzug fühlte sich an wie flüssiges Blei. Hinter mir knackten Äste, als würde ein tonnenschweres Gewicht durch das Unterholz pflügen. Ich war längst über die Zäune des Schlossparks geklettert, tiefer hinein in das Privatgebiet des Grafen von Westen, dorthin, wo die Bäume Namen von Toten tragen. Plötzlich blieb ich stehen. Der Geruch war nun überall süßlich, schwer und wild. Ich schaltete meine Taschenlampe ein, doch der Strahl zitterte so stark wie meine Hände vor mir. Im fahlen Lichtkreis stand er. Es war kein gewöhnlicher Löwe, er war schneeweiß, sein Fell glänzte wie frisch gefallener Schnee im Mondlicht. Doch seine Statur war unnatürlich groß. Seine Augen leuchteten in einem unheimlichen, elektrischen Blau. Genau wie damals, als ich als kleiner Junge im Opel meines Vaters saß. Aber jetzt war kein Panzerglas zwischen uns. Die Bestie knurrte nicht, sie sah mich an. Und in ihrem Blick lag eine Intelligenz, die mich fast um den Verstand brachte. Es war, als würde der Wald selbst mich beobachten. Ich erinnerte mich an das Märchen vom weißen Wächter, das man sich in den Kneipen von Westerholt erzählte. Er frisst kein Fleisch, er frisst die Angst. Ich griff in meine Tasche und zog die alte, verrostete Eintrittskarte heraus. Er ist immer noch hungrig, hatte der Graf geschrieben. Ich begriff es jetzt. Der Graf von Westen hatte dieses Wesen nicht eingesperrt, er hatte es gedient. Der Urnenfriedhof war kein Ort des Gedenkens, er war eine Futterstelle. Die Seelen der Verstorbenen, ihre unerfüllten Träume und ihre verbliebenen Ängste. Das war's, was den weißen Löwen so mächtig machte. Die Kreatur machte einen Schritt auf mich zu. Der Boden unter meinen Füßen vibrierte. Ich sah die bronzene Plakette an dem Baum direkt neben mir. Hier ruht das Schweigen. Ich wusste, wenn ich jetzt weglief, würde ich niemals aus diesem Wald herauskommen. Ich musste das Schweigen brechen. Ich hob die Karte hoch und schrie den Namen des Grafen in die Dunkelheit.
Graf von Westen, die Rechnung ist überfällig!
In diesem Moment geschah etwas Unfassbares. Der weiße Löwe hielt inne. Er neigte den Kopf. Und aus seinem Maul kam kein Brüllen, sondern ein Geräusch, das wie das Läuten der alten Glocken vom Schloss Westerhold klang. Ein Lichtstrahl brach durch das dichte Blätterdach, obwohl es mitten in der Nacht war. Hinter der Bestie schälte sich eine Gestalt aus dem Nebel. Ein Mann in einem Jagdrock aus einer anderen Zeit, das Gesicht bleich und die Augen voller Trauer. Der Graf erhielt eine silberne Kette in der Hand, die im Mondlicht funkelte. Du hast den Weg gefunden, Hayo, flüsterte die Erscheinung. Aber bist du bereit, den Preis für die Wahrheit zu zahlen? Der Graf stand vor mir wie ein Geist aus einer längst vergessenen Epoche. Sein Blick war starr, doch in seinen Augen spiegelte sich der Wahnsinn von Generationen wieder hinter ihm. Im Schatten der uralten Eichen bewegte sich etwas. Es war der Koch aus dem China-Restaurant. Er trug seine weiße Uniform, die in der Dunkelheit fast so hell leuchtete wie das Fell der Bestie. Er hat nicht nur für Präsidenten gekocht, Hayo, krächzte der Graf und deutete auf den schweigenden Mann. Er kennt die alten Rezepturen, er weiß, wie man das Leben verlängert, indem man die Essenz derer nutzt, die hier unter den Bäumen ihre letzte Ruhe finden. Ich begriff das Grauen in seiner ganzen Tragweite. Das Restaurant im Wald war kein gewöhnlicher Ort. Es war die Küche für den Kult des Grafen. Die Urnengräber waren die Vorratskammer. Die Asche der Toten wurde nicht einfach nur dem Boden übergeben. Sie war Teil eines grausamen Rituals, das die weiße Bestie und den Grafen am Leben hielt. Der Koch trat vor, in seinen Händen hielt er eine Schale aus Jade, aus der ein grünlicher Dampf aufstieg. Er begann in einer Sprache zu singen, die wie das Rauschen von Wind in Bambuswäldern klang. Der weiße Löwe legte sich gehorsam zu seinen Füßen, während seine blauen Augen begannen, im Takt des Gesangs zu pulsieren. »Du solltest nie hierher kommen, Hayo«, sagte der Graf von Westen leise. »Du bist kein Gast, du bist eine Zutat.« Ich wich zurück, doch meine Füße verhedderten sich in den Wurzeln einer alten Buche. Die Plakette an diesem Baum trug keinen Namen, nur das Symbol der Zeche Westerhold. In diesem Moment spürte ich eine Vibration im Boden, ein Grollen, das tiefer war als das Gebrüll des Löwen. Es war das Echo der Kumpel, die hier begraben lagen. Ihre Seelen ließen sich nicht so einfach verarbeiten. Ein Riss tat sich im Waldboden auf, schwarzer Staub wirbelte empor, Kohlenstaub. Die Geister der Bergleute erhoben sich gegen die gräfliche Willkür. Ein Sturm aus Ruß und Asche fegte durch das Gehege. Der Koch verlor das Gleichgewicht und die Jadeschale zerschellte auf einem Grabstein. Der grüne Dampf vermischte sich mit dem schwarzen Staub. Der weiße Löwe stieß einen Schrei aus, der das Glas im fernen Schloss zum Bersten brachte. Die Bindung war gebrochen, das Tier war nicht mehr der Diener des Grafen. Es war die Rache der Natur.
Lauf, Hayo!
Schien der Wald selbst mir zuzurufen. Ich nutzte das Chaos und rannte in Richtung des alten Dorfs Westerhold. Hinter mir hörte ich das verzweifelte Rufen des Grafen und das wütende Brüllen der weißen Bestie, die sich nun gegen ihre eigenen Herren wandte. Der Wald von Gelsenkirchen-Hassel forderte seinen Tribut. Ich erreichte die Kante des Waldes, genau dort, wo die alten Fachwerkhäuser des Dorfes Westerholt im fahlen Morgenlicht schimmerten. Ich blieb stehen und sah zurück. Der dichte Nebel, der eben noch wie eine Wand zwischen den Bäumen gehangen hatte, löste sich langsam auf. Die Geräusche des Kampfes, das Brüllen, das Splittern von Holz, das verzweifelte Rufen des Grafen waren verstummt. Es herrschte eine Stille, wie ich sie im Revier noch nie erlebt hatte. Es war das Schweigen der Rehe, die nun friedlich über die Lichtung zogen, als wäre nie etwas geschehen. Der Wald des Grafen von Westen hatte sich beruhigt. Die Seelen der Bergleute hatten ihren Frieden gefunden. Und der Kohlenstaub war zurück in den Boden gesunken, dorthin, wo er hingehört. Ich ging langsam zu meinem Wagen zurück. Meine Kleidung war zerrissen und meine Hände waren schwarz vom Ruß der vergangenen Nacht. Als ich am Schloss vorbeifuhr, sah ich, dass die Fenster des Restaurants dunkel waren. Das Schild des chinesischen Kochs war heruntergefallen und lag zerbrochen im Graben. Der Zauber war gebrochen. Der Graf war fort, verschluckt von seinem eigenen Vermächtnis. In meiner Tasche spürte ich noch die alte Eintrittskarte. Ich holte sie heraus. Die Schrift des Grafen war verblasst, fast so, als hätte das Papier seine Geschichte bereits vergessen. Ich ging zum Ufer des Schlossgrabens und ließ die Karte ins Wasser fallen. Sie sank langsam auf den Grund, zurück in den Schlamm, aus dem ich sie geholt hatte. Manche Geheimnisse müssen begraben bleiben, damit das Leben weitergehen kann. Der Löwenpark ist heute nur noch eine Erinnerung an eine wilde Zeit, eine Geschichte, die man sich erzählt, wenn man durch die grünen Lungen von Hassel und Herten wandert. Der weiße Löwe. Er ist nun Teil des Waldes, ein Wächter des Schweigens, der nur noch in den Träumen derer erscheint, die das Brüllen von Westen einmal gehört haben. Ich fuhr nach Hause in Herten angekommen, setzte ich mich auf meine Terrasse und sah zu, wie die Sonne über dem Revier aufging. Ich schaltete mein Aufnahmegerät aus. Glück auf, Gelsenkirchen, Glück auf, Westerholt. Die Safari ist vorbei. Aber wer weiß, was der nächste Morgen in den Tiefen des Potts für uns bereithält. Das war der Löwenpark des Grafen, Ende der Geschichte. Auch wenn wir einen Grafen, den Löwenpark, den Wald als letzten Wohnsitz und das Schloss des Grafen haben, ist alles nur eine ausgedachte Geschichte. Und hat nichts mit Lebenden oder die im Wald begraben sind zu tun. Fiktion. Eben eine Geschichte. Eben mehr nicht. Schicht im Schacht für heute. Wenn dir die Story gefallen hat, dann lass ein Abo da oder schau auf mein Profil nach, was ich so treibe. Wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, von gruselig bis heiter und tödlich mit Hajo Danke. Bis dahin, haltet die Ohren steif und bleibt mir gewogen.